sich relativ eng umgrenzen, so etwa von 1650 bis 1750 in etwa, nur mal um runde Zahlen zu haben, sonst müsste man das etwas feiner bezeichnen, die Frömmigkeitsbewegung des Pietismus, das heißt die Art und Weise, den Glauben auszuleben, die ist durchaus schon vorher vorhanden. Das heißt, wir haben sie in einer gewissen Weise auch in Formen der mittelalterlichen Mystik. Das sind Anklänge, auf die sich die Pietisten bewusst berufen. Wir haben auch schon Personen in der Zeit der Reformation, die ähnliche Ideen vertreten, wie der Pietismus sie später vertritt. Und das lässt sich unter anderem festmachen an Dichtern dieser Zeit, religiösen Dichtern. Ich habe ja beispielsweise Arndt genannt, dessen Bücher dann auch immer wieder gelesen und aufgenommen werden und die Menschen zu ihrer Geistlichkeit, zu dem Ausleben ihrer Geistlichkeit animiert. Festgemacht wird dann aber der Pietismus als kirchengeschichtliche Epoche an dem Leben von Philipp Jakob Spener. Und den haben wir uns etwas intensiver angeschaut und dabei festgestellt, dass er insbesondere als Pfarrer in der Kirche seinen Auftrag und seine Rolle gesehen hat. Lebenslang auch versucht hat, jedem Konflikt mit der Kirche in der Öffentlichkeit aus dem Weg zu gehen, immer wieder betont hat, wie einig er ist auch mit der lutherischen Lehre, mit der lutherischen Kirche. Gleichzeitig aber versucht er in diesen Rahmen der Kirche, so wie er das versteht, Leben hineinzubringen. Er meint, dass vieles, was in der Kirche seinerzeit vorhanden gewesen ist, toter Buchstabenglaube war. Und dass neben diesem guten dogmatischen Erbe, was man durch die lutherische Orthodoxie hat, jetzt auch die persönliche Beziehung zu Gott des einzelnen Menschen, des Subjekts eine Rolle spielt. Das wurde dann aufgenommen und weitergeführt durch August Hermann Francke. Den haben wir das letzte Mal uns etwas ausführlicher angeschaut. Der als junger Mann in einer Familie aufwächst, die pietistische Ideen teilen. Seine Familie hat auch gewisse Bezüge zu Philipp Jakob Spener. Als Student lernt er ihn dann schließlich auch kennen, erst über seine Schriften und schließlich auch persönlich. Philipp Jakob Spener ist zu diesem Zeitpunkt in Berlin und da besucht er ihn mehrfach in der ganzen weiteren Geschichte. Durch diese Berührung kommen sicherlich seine intensiveren Auseinandersetzungen punkto Wiedergeburt und Bekehrung. Die erlebt er nach eigenen Auskünften dann auch bei einer Predigtvorbereitung in Lüneburg und ordnet sein Leben ab dahin vollkommen anders. Bei ihm ist allerdings schon stärker zu beobachten, dass er einen eigenständigen Weg geht. Ihm kommt es nicht immer darauf an, dass er von der Pfarrerschaft gemocht und anerkannt wird. Er hat keine Probleme dabei, auch mal etwas Konfrontation einzugehen. Wir haben das gesehen, das fängt an, als er als junger akademischer Dozent in Leipzig auftritt. Und dort kommt Konfrontation seitens der orthodoxen Lutheraner, die damit nicht einverstanden sind. Und wo er trotzdem bei seiner Überzeugung bleibt und schließlich der Stadt verwiesen wird. Ähnliches passiert, als er dann sein Pfarramt in Erfurt hat. Und auch dort kommt es zu Konflikten und Auseinandersetzungen. Und genauso haben wir dann später gesehen bei der Gründung der frankischen Anstalten in Halle und gleichzeitig seiner Professur an der Universität Halle und seiner Pfarramt in Glaucha, dem Vorort von Halle. Auch da kommt es zu Konfrontationen und Auseinandersetzungen, denen er nicht ausweicht. Also hier haben wir schon so eine Weiterentwicklung und nicht nur eine Weiterentwicklung in der Frage Stellung Pietismus und Kirche. Da merken wir, er ist durchaus auch bereit anzugreifen, Kritik zu üben an der Kirche, was Spener vorher nur sehr zurückhaltend getan hat. Das andere, was wir sehen, ist, jetzt entstehen von der Kirche unabhängige Werke, die den Pietismus weitertragen wollen. Denn die frankischen Stiftungen sind ja nicht ein Werk der Kirche. Sie gehören nicht direkt zur Kirche, sie sind eine freie Einrichtung. Das wird ihm dann sogar vom preußischen König, also erstmal vom brandenburgischen Kurfürsten, später vom preußischen König, sogar so garantiert, dass die Anstalten frei bleiben sollen. Und sie sind es dann auch geblieben in der ganzen Folgezeit. Darüber hinaus ist es so, dass er daran plant, nicht nur in Deutschland die Christenheit zu erneuern, sondern sein eigentliches Ziel ist, weltweit das Christentum auszubreiten. Ich habe ja erwähnt, diese stark missionarischen Impulse, die von Halle ausgehen, insbesondere die Mission in Tranquebar in Indien, die bis heute noch existiert, also wo bis heute noch Missionsgemeinden aus dieser Zeit existieren. Und also er sieht das darüber hinaus, arbeitet dann auch in Russland, im Nahen Osten, und so weiter. Also versucht da den christlichen Glauben in pietistischer Prägung weiter zu tragen. Natürlich wirkt er ebenfalls durch sein Waisenhaus, auch die Lehrer, die dort ausgebildet werden, die in ganz Europa gefragt sind. Und ich habe das letzte Mal ja ganz stark betont, er will nicht nur die Menschen zur Bekehrung führen, sondern er sieht den bekehrten Menschen als ein Grundmodell der Erneuerung der gesamten Welt an. Also das eigentliche Ziel ist nicht nur, du als einzelner Mensch bekehre dich und dann leb in deinem Umfeld, in dem du bisher bist, sondern wenn du bekehrt bist, dann wird das dazu einer Veränderung der gesamten Welt führen. Und da, wo er anfängt, ist in der Pädagogik. Der Grund ist einfach. Er geht davon aus, wenn die kleinen Kinder verändert werden in ihrer Grundeinstellung, in ihrem Denken, in ihrem Verhalten, dann wird dadurch eine ganze nächste Generation verändert. Und genau so passiert es ja auch. Ich habe letztes Mal darauf hingewiesen, dass viele Veränderungen gerade in Preußen zu diesem Zeitpunkt zurückgehen auf die Anstalten in Halle. Also man kann das kaum überbewerten, welche Auswirkungen die auch für die Prägung Preußens haben. Wir würden das dann sehen, wenn wir es weiter verfolgen würden in der Zeit des Barocks, wo die meisten europäischen Fürsten eher Versailles nacheifern und im Luxus leben, ist der brandenburgische und hinter der preußische Herrscher eher schlicht und einfach. Die Konfessionsgrenze betont man nicht so stark. In kaum einem anderen Land werden dann so viele religiöse Flüchtlinge aufgenommen wie in Preußen. Also das heißt, da sieht man durchaus Veränderungen, auch Veränderungen bezüglich der Standesschranken. Die Standesschranken werden in Preußen viel eher eingeschränkt als in anderen deutschen Ländern. Also das sind Auswirkungen auch auf die Gesellschaft, auch auf das Leben der Menschen, auf das Schulwesen sowieso. Und das ist jetzt Franke, der diese Perspektive hat. Heute werden wir uns mit der dritten Generation auseinandersetzen des Pietismus und stellvertretend für viele andere, die da gewirkt haben, uns Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf ansehen. Und da merken wir, dass es noch eine neue Prägung des Pietismus. Und diese neue Prägung des Pietismus ist noch stärker losgelöst von der Kirche. Es werden eigene Strukturen geschaffen. Und das, was uns bei Zinzendorf auffallen wird, er ist auch von seinem Charakter und seiner Persönlichkeit noch einmal anders, als das Spener gewesen war oder Franke gewesen ist. Haben wir bei Spener den typischen Theologen und bei Franke, ja, wir könnten es vielleicht eher sagen, so den frommen Manager. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern einfach, wie viel der initiiert, wie viel der durchsetzt, wie viel der verändert und plant. Aber auch er ist einer, der jetzt nicht übermäßig gefühlsbetont, sondern auch eher intellektuell herangeht, der Sache verarbeitet, weiterträgt. So ist Zinzendorf, der, wenn wir es negativ ausdrücken würden, würden wir sagen, der etwas flatterhafte. Oder wenn wir es positiv ausdrücken würden, dann würden wir sagen, der sehr innovative. Da sind die Meinungen an keiner Person in dem Pietismus, also bedeutenden Person des Pietismus. Danke. Das geht einfach jetzt an, wenn ich hier drücke, ja?
Einfach weitermachen.
Ach ja. Na gut, danke. Also bei keiner Person des Pietismus divergieren hinterher die Einschätzungen so stark wie bei Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Also für die einen ist es der Erzschwärmer und Sektierer. Also die denken, das ist jetzt alles ganz schlimm, den muss man verbieten und das tun sie auch. Er wird mehrfach dann des Landes verwiesen. Für die anderen ist er ein Vorbild der Apostel und Jesu Christi. Also eine sehr große Spannbreite, die zeigt sich auch in einzelnen Szenen seines Lebens. Wir finden den Zinzendorf beispielsweise, als Wesley ihn besucht, finden wir ihn draußen auf dem Feld mit seinen Brüdern und Schwestern auf dem Feld zum Arbeiten, einfacher Kleidung. Das war für einen Adligen seiner Zeit unvorstellbar. Auf der anderen Seite sehen wir ihn dann, als er seine Antrittspredigt in der Stiftskirche in Tübingen hält. Da legt er seine Adelskleidung an, alle Orden rechts und links auf der Brust. Und dann hat er einen Diener, der vor ihm auf einem Samtkissen seine Bibel trägt. Stellen wir uns mal vor, so als Pfarrer, nicht? Also er stolziert da hinein, prächtige Kleidung, vor ihm der Diener. Das ist auch Zinzendorf. Und dann merkt man so divergierende Persönlichkeit. Und beides ist er, beides vereint er dabei. Und das wird auch ganz typisch in seinem Lebenslauf. Also sein Lebenslauf ist relativ bunt. Viele Sachen, die er auch andenkt, die sehr zukunftsweisend sind. Andere, die ihn eher in die Nähe des Sektierertums hineinbringt. Also eine sehr bunte, vielfältige Persönlichkeit. Möglicherweise gründet das Ganze auch schon auf seiner Geschichte. Er ist jetzt nicht nur Adliger, sondern er gehört sogar in Deutschland zum Hochadel. Seitens seines Vaters stammen die Vorfahren aus Österreich, sind dort vertrieben worden um ihres Glaubens willen, also sind evangelisch, sind dann nach Sachsen gekommen und mütterlicherseits gehören sie zum sächsischen Adel. Also die von Zinzendorf sind damals eine der bedeutenden Adelsfamilien Deutschlands. Jetzt ist es so, dass Vater und Mutter sind beide fromm, fühlen sich auch dem Pietismus nahe. Beide haben Kontakt sowohl zu Franke als auch zu Speder, persönlichen Kontakt. Allerdings der Vater stirbt relativ früh, gerade um die Geburt Zinzendorfs, also des Sohnes Nikolaus Ludwig herum. Seine Frau heiratet den Generalfeldmarschall von Natzbar. Der ist damals einer der führenden Militärs in Preußen und ist gleichzeitig fromm. Also er gehört zu einer der frommen, der pietistischen Generäle an dem preußischen Königshof. Und den heiratet sie, sie zieht dann auch nach Preußen und so wie es häufig damals üblich gewesen ist, wird das Kind dann woanders in Obhut genommen und derjenige, der das Kind in Obhut nimmt, das ist eben diese Frau, die Frau von Gersdorf, also sozusagen die Großmutter Zinzendorfs. Sie gilt damals als eine der gelehrtesten Frauen ihrer Zeit. Weil sie pietistisch gesonnen ist, die Bibel für sehr wichtig nimmt, spricht sie selbstverständlich, also liest es genauer gesagt, liest Griechisch und Hebräisch. Latein sowieso, Französisch auch, Deutsch auch, ist ja klar. Also sie setzt sich intensiv damit auseinander und das ist ja in einer Zeit, in der Frauenbildung noch gar nicht so hoch geschrieben wird, noch nicht so wichtig genommen wird. Ich habe ja darauf erwähnt, dass gerade im Punkt der Frauenbildung auch der Franke Großes leistet. Er ist einer der ersten, die in Deutschland eigene Schulen für Frauen einrichten. Das habe ich das letzte Mal ja ausführlich dargelegt. Und hier haben wir ebenfalls eine Frau im Pietismus, nämlich diese Henriette von Gersdorf, die die Großmutter Zinzendorf, die ihn aufnimmt. Und Zinzendorf wächst die ganzen ersten Jahre seines Lebens in einem Schloss auf, nämlich da, wo die Großmutter wohnt. Schloss dürfen wir uns jetzt nicht wie Versailles vorstellen, so ein bisschen burgmäßig, aber große Flügel, also große Hausflügel darin, Angestellte, die Henriette von Gersdorf ist verwitwet. Das heißt, hier leben in erster Linie in dem Schloss die Großmutter und der Enkel. Weitere Kinder gibt es nicht. Zur normalen Schule geht Zinzendorf auch nicht. Ist ja klar, das war damals undenkbar. Ein Hochadliger geht nicht einfach zu einer normalen Schule, der hat Privatlehrer. Also werden Privatlehrer geholt und er wird dort unterrichtet. Sonst, auch das ist jetzt eine Besonderheit, Zinzendorf im Nachhinein sagt dann, dass sein liebster Spielkamerad war der Herr Jesus. So drückt er es dann hinterher aus, also auch mit diesen Worten. Und da merken wir, das ist vielleicht so für einen 3-, 4-, 5-Jährigen schon etwas außergewöhnlich. Was aber zum großen Teil daran liegt, da sind keine anderen Kinder. Und mit der Großmutter, die nun eher etwas streng ist, auch gelehrt ist, da spielt man nicht so sehr. Dann schließlich die Großmutter, als es zur weiteren Schulbildung geht, also so Lesen, Schreiben, wird dann vom Hauslehrer im Schloss Bertelsdorf, Großhennersdorf, Bertelsdorf ein anderes Schloss, was sie auch besitzt, aber in Großhennersdorf erledigt. Und als er dann schließlich in eine weiterführende Schule geht, da bittet die Großmutter Franke, den sie persönlich kennt, um einen Hauslehrer. Das war ja damals, habe ich gesagt, weit verbreitet. Viele, die offen waren für die Bildung der Kinder, die hatten sich an Franke gewandt, um Lehrer zu bekommen, weil die einfach gut waren, pädagogisch gut waren, geistlich gut gewesen waren. Allerdings, Franke lehnt hier ab, nicht weil er irgendwas gegen die Frau hat, es sind im Moment keine Lehrer verfügbar. Überall sind Anfragen, er braucht die Lehrer in den Anstalten selbst. Aber er schlägt jetzt vor, dass der kleine Nikolaus kann doch nach Halle kommen. Das war allerdings fast wie eine Revolution. Denn bisher gab es keine Hochadligen. Es gab wohl die Söhne von Baronen und Freiherren und so etwas, das war auch schon etwas. Aber bisher, aus dieser Ebene des Adels, gab es bisher keine Schüler in Halle. Aus dem Grund, den ich schon genannt habe, weil die Hochadligen legten Wert darauf, dass ihre Kinder zu Hause getrennt, standesgemäß unterrichtet worden sind. Die Großmutter befürwortet das sehr. Der Onkel, der gleichzeitig mit Vormund ist, spricht sich dagegen aus den Gründen des Standes. Und so einigt man sich schließlich auf einen Kompromiss. Zinzendorf wird nach Halle geschickt, aber unter Sonderbedingungen. Er soll nicht in dem Internat mit den anderen Schülern leben, sondern soll ein eigenes Apartment bekommen. Darüber hinaus soll er auch einen Haushofmeister bekommen, der ihn währenddessen betreut. Also Schuhe anzieht, sauber macht und so weiter. Und jetzt können wir uns schon vorstellen, was für einen Eindruck das wohl an der Schule gemacht haben muss. Da kommen also alle anderen Schüler und dann kommt der Zinzendorf mit der Kutsche angefahren, nicht, der kleine Junge, und dann ein Diener, der ihn die Tür öffnet, die Koffer reinträgt. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, wie wird wohl die Situation zu den anderen Mitschülern gewesen sein? Was stellt ihr euch vor? Genau. Die haben den, egal, der hat noch gar nicht den Mund aufgemacht, haben den eingeordnet als, das ist ein Eingebildeter, das ist einer, der will besser sein. Und so hat Zinzendorf immer wieder zu leiden gehabt. Denn da, wo der Haushofmeister nicht zugegen war, haben die Mitschüler ihn geärgert. Also das tun sie selbst an der frommen Schule. Nicht? Da macht die fromme Schule nichts. Es wird von mehreren Fällen berichtet, wo sie dann noch in Dreck geworfen haben. Und dann kam, wurde hinterher vom Lehrer zitiert, warum sind die Kleidung schmutzig? Und dann, oder dass sie eben die Sachen, die Bücher weggenommen haben, um ihn zu ärgern. Und so war Zinzendorf, obwohl er an einem frommen Ort war, eher etwas isoliert. Es wurde dann auch noch durchgesetzt, dass er zu jedem Mittag dann natürlich am Tisch mit August Hermann Franke essen sollte. Das sollte auch nochmal die Bedeutung des Schülers herauskehren. Und auch das wirkte nicht gerade sehr positiv für seine Mitschüler. Denn das war nur wieder, wurde dadurch der Eindruck erweckt, der will was Besonderes sein. Wobei es gar nicht sein Interesse war. Und zu allem Übel war es dann noch so, dass sein Haushofmeister doppeltes Spiel betrieb, dass er sich nicht einmal für seinen Zögling einsetzte. Der hoffte nämlich, in der Familie von Zinzendorf noch weiter aufzusteigen, als nur zum Betreuer des Enkels. Und so hat er regelmäßig dann Berichte zum Onkel geschrieben, was nun Zinzendorf macht und wo er gerade mal wieder scheinbar versagt hat, also der Lehrer ihm da vorgeworfen hat, wobei es gar nicht seine Schuld war. Denn Zinzendorf war ein eifriger Schüler zu diesem Zeitpunkt. Er hatte nicht so diese Flausen, wie viele andere Schüler sie im Kopf gehabt haben. Er hatte dann nur noch zwei weitere Freunde und sie zu dritt trafen sich dann regelmäßig. Auch hier muss ich es vor Augen haben, dass ein 12-, 13-, 14-, 15-Jähriger, also das, was wir heute Pubertät nennen in der Zeit, und in der Zeit trifft er sich mit seinen Freunden und sie beten regelmäßig. Beeindruckt durch die Missionare, die regelmäßig in Halle sind und unter anderem dann auch am Tisch von Franke mitessen und mit denen er dann Kontakt hat, betet er für die Weltmission. Sie gründen den sogenannten Senfkornorden. Und zwar ist er sich durchaus bewusst, seine Kraft schätzt er klein ein, wie die eines Senfkorns. Aber jetzt denkt er, Gott kann da was Großes machen. Und hier mit zwei Freunden, die ebenfalls aus dem Adel kommen, mit denen trifft er sich dann zum Gebet und sie schmieden Pläne für die Missionierung der Welt. Ebenfalls hier etwas ungewöhnlich vielleicht für die Entwicklung eines Kindes. Allerdings, das, was wir hier merken, es wird hier eine tiefe Frömmigkeit geprägt, eine tiefe Liebe zur Bibel geprägt. Es wird auch eine Sicht für die Weltmission geprägt. Eine Sache, an der Franke und Zinzendorf aber lebenslang nicht ganz einig sind, ist dann die Frage der Bekehrung. Denn Franke hatte eine ganz deutliche Bekehrung erlebt, konnte sich an Tag und Stunde erinnern, Zinzendorf hingegen nicht. Und deshalb war Franke häufig etwas argwöhnisch ihm gegenüber. Was ist das für einer, der lebt irgendwie so fromm? Das kann doch gar nicht sein. Und wo hat er sich bekehrt? Weil bei Zinzendorf haben wir typisch jemanden vor Augen, der hat kein so deutliches Bekehrungsdatum. Das finden wir in seiner Biografie auch nicht. Ich komme immer noch wieder auf einige emotionale Erlebnisse, die er dann im Glauben hat. Das schon, aber er würde nie sagen, er war vorher nicht bekehrt. Das liegt auch daran, dieser Junge wächst eben außergewöhnlich auf. Der schon als kleines Kind, schon als Dreijähriger, von seiner Großmutter aus der Bibel vorgelesen bekommt, sein Spielkamerad Jesus Christus ist, da ist nicht diese krasse Wende in seinem Leben. Der war kein Schläger auf dem Schulhof, wo man dann jetzt gesehen hätte, ja, wäre die größte Sünde. Das wird sich später noch zeigen, denn nachdem Zinzendorf studiert hat, dann würde er gerne in Halle mitarbeiten. Das ist eigentlich sein Traum. Da ist jetzt schon so eine Anstalt von Gott gesegnet, da möchte er mitarbeiten. Er möchte das Verbindungsglied sein zwischen Halle und dem deutschen Adel. Und dafür wäre er mehr als geeignet. Aber Franke winkt ab, weil der eben etwas wenig fassbar ist, dieser Zinzendorf. Das passt nicht so in die Kategorien Frankes hinein. Und zwar, das kommt insbesondere nachdem der Baron von Kannstein stirbt. Der Baron von Kannstein, der ja die Kannsteinische Bibelgesellschaft mitgegründet hat in Halle, der war dieser Verbindungsglied zwischen Adel und Herrschaft und Halle. Und nachdem er stirbt, denkt Zinzendorf, er würde jetzt diese Verbindung einnehmen, aber das lässt Franke dann nicht zu, weil er ihm eben irgendwo nicht ganz geheuer ist. Vielleicht liegt es auch einfach daran, was wir in der Kirchengeschichte häufig merken, dass Menschen, die wirklich außergewöhnlich begabt sind, meistens schlecht zusammenarbeiten. Weil meistens haben sie so ihre große Vision, ihre große Idee, die können sehr wohl mit Leuten zusammenarbeiten, die an zweiter Stelle sind. Aber jemand, der gleich auch große Ideen hat, auch seine umsetzen will, das klappt meistens nicht. Also da muss es stark, da muss es Hierarchien geben, muss klar sein, wer da zu sagen hat. Häufig ist das so. Nicht immer, aber häufig ist das, dass große, begabte Personen, also jetzt meine ich nicht kleine Möchtegern-Diktatoren in irgendwelchen Gemeinden, sondern jetzt wirklich große Personen, dass die Schwierigkeiten haben, einfach auch aufgrund ihres Denkens, ihrer Persönlichkeit. Aber das wird sich in der Zukunft noch auswirken. Zinzendorf äußert den Wunsch, Theologie zu studieren. Das wird ihm von seinem Onkel schlichtweg abgeschlagen, weil es bis dahin unvorstellbar ist, dass ein Hochadliger einfacher Pfarrer wird. In der katholischen Kirche war das wohl möglich. Denn in der katholischen Kirche konnte man immerhin noch Karriere machen. Man konnte Bischof werden, Erzbischof, möglicherweise sogar Papst oder Abt oder sonst irgendetwas. Aber in der evangelischen Kirche, was gab es denn da schon? Da konnte man Pfarrer werden. Aber Pfarrer, das war vom Standesdenken der Gesellschaft damals ein besserer Handwerker. Aber auf einem höheren Niveau stand der damals noch nicht. Später kommt das, dass er dann mehr zum höheren Niveau in der Gesellschaft im Dorf aufsteigt. Aber er ist hier zu diesem Zeitpunkt nicht auf derselben Ebene mit einem Hochadligen. Das wird also abgelehnt. Franke besucht dann trotzdem einige theologische Veranstaltungen. Und das, was man ihm auch nicht hindern kann, hier merken wir wieder, es ist einer, der Initiative ergreift, der manchmal Ideen hat, auf die kein anderer gekommen ist. So schreibt er dann Professoren der Universität in Wittenberg an, die als typische Vertreter der lutherischen Orthodoxie gelten. Und er nimmt Kontakt dann auf mit Franke, also seinem ehemaligen Schulleiter. Und jetzt will er ein Gespräch initiieren zur Versöhnung von lutherisch-orthodoxen und Pietisten. Immerhin, das ist schon was. Das ist ja eine große Differenz, die damals auf ist. Die Lutheraner bezeichnen den Pietisten als Sektierer und die anderen stehen nicht dahinter zurück und halten die anderen für verknöcherte Traditionalisten. Und da ist man schon heftig bei Auseinandersetzung. Und Zinzendorf will das schlichten, um an einer einheitlichen evangelischen Kirche zu arbeiten. Er lädt dann schließlich auch dazu ein. Beide sind erst skeptisch, aber weil er Einfluss hat durch seine Stellung in Deutschland, sagen sie schließlich zu. Dann allerdings hört sein Onkel davon, verbietet ihm schlichtweg, solche Veranstaltungen durchzuführen, weil das sollen die Kirchenleute regeln, er solle standesgemäß sich verhalten. Also wird aus dieser Versöhnung nichts. Wäre ja interessant, auch dazu spekulieren. Was wäre denn passiert, hätten die sich getroffen und vielleicht sogar ausgesprochen und verstanden? Vielleicht wäre dann der Einfluss des Pietismus als Erneuerungskraft in der evangelischen Kirche noch stärker geworden. Vielleicht. Aber reine Spekulation, es hat nicht stattgefunden. Stattdessen studiert er Jura. Das war standesgemäß, denn da konnte man immerhin hinterher als Minister an irgendeinem deutschen Fürsten- oder Königshof arbeiten. Und das war auch dann das Berufsbild, auf das sich Zinzendorf, nachdem er sich orientiert hat. Oh, jetzt habe ich wieder was vergessen. Also hier sind jetzt nochmal die frankischen Anstalten. Das war ja ein Bild, was ich das letzte Mal auch schon mitgehabt habe. Also hier, so sah das aus, als Zinzendorf die Ausbildung gemacht hat. Und jetzt komme ich zu der nächsten Phase, er ist also mit dem Studium fertig und dann begibt er sich auf die sogenannte Kavaliersreise. Das war damals üblich, sofern man es sich leisten konnte, hat man nach Abschluss des Studiums eine Reise gemacht durch Europa, hat dadurch Beziehungen geknüpft, an denen man häufig lebenslang festgehalten hat, um dann eben im Ausland politischen Einfluss, religiösen Einfluss geltend zu machen, darüber Kontaktpersonen zu haben, denn man konnte damals ja weder telefonieren irgendwohin, noch mal eben hinfahren, das war ja sehr aufwendig. Also eine große Tour, bevor man jetzt zu sehr festgelegt war und diese Beziehungen wurden häufig gepflegt. Man wollte darüber hinaus das Studium noch ein bisschen abrunden, jetzt nicht nur das, was in Deutschland an Universitäten gelehrt wird, sondern auch noch mal hören, was sagen denn Akademiker und Universitäten in anderen Ländern? Und Zinzendorf, die Familie hatte genügend Geld, hatte dann eine große Reise unternommen. Er war unter anderem in den Niederlanden, war ganz begeistert von der damals zusammengestellten Enzyklopädie von Diderot und de Lambert. Das war damals so eine Großtat. Bis dahin gab es ja nicht ein Lexikon im modernen Sinne. Das war die Enzyklopädie, war das erste Lexikon im modernen Sinne. Da wurden dann alle Wissenschaftsbereiche abgedeckt. Und da wurde erklärt, wie ein Bauer arbeitet, wie ein Goldschmied arbeitet, was man heute über die Astronomie weiß. Also das ganze Wissen sollte in diesem großen Werk, die nennt sich auch die Enzyklopädie, da sollte das drinstehen. Diese Enzyklopädisten, wie man sie nannte, also die das zusammengefasst haben, sind aus Frankreich geflohen, es waren zum großen Teil Franzosen, weil in Frankreich wollte man das etwas unterdrücken. Der König sah das als das Volk weiß zu viel und man soll das lieber ein bisschen unter dem Deckel halten. Dann flohen sie in die Niederlande, das war relativ frei. Und da traf Zinzendorf auch auf einige dieser Vertreter und er war positiv davon angetan. Obwohl diese Enzyklopädisten eher etwas religionskritisch waren. Aber das fiel ihm da nicht so, also da legt er nicht so viel Wert drauf. Aber diesen offenen Geist, möglichst viel zu wissen und auszuprobieren, der Aufbruch, intellektueller Aufbruch, das lag ihm. In Frankreich ist er dann auch längere Zeit, in Paris genauer gesagt, wird auch an den französischen Königshof eingeladen. Allerdings, wird er eigentlich nur einmal eingeladen. Was nicht daran liegt, dass er nicht auch häufiger da wäre. Aber bei der ersten richtigen Einladung, dann bekommt er mit, wie damals am französischen Hof gefeiert wird. Und ich habe ja schon gesagt, damals galt der französische Hof als Vorbild aller europäischen Höfe und da hat man kräftig gefeiert. Da floss der Alkohol in Strömen, man hat sich vergnügt und das war Zinzendorfs Sache gar nicht. Dieser Sündenpfuhl, und das drückte er dann auch so aus, naja, also damit wollte er nichts zu tun haben, er bemerkte, wo da die anderen Adelskollegen, also französische Sprache auch fließen, konnte sich also gut verständigen. Damals war es in Frankreich so üblich, dass man bei solchen Feiern, wenn das Wetter es zuließ, einige Frauen, also Angestellte, Dienerinnen, mussten sich dann als Schäferinnen verkleiden. Und dann in den großen Gärten, wo man gefeiert hat, dann hatten sie sich verteilt, lief auch ein paar Schafe rum. Und dann haben die Adligen sich irgendwo in einem kleinen Eckchen hinter ein paar Hecken mit dieser Schäferin vergnügt. Und da ist dann dieser Begriff des Schäferstündchens entstanden, den es ja bis heute noch gibt. Weil das war damals weit verbreitet. Man hat das so als, das ist so, man genießt die Natur, wie sie so ein bisschen jetzt verschönt mit Zuckerguss ist. Die wollten ja nicht wirklich in den Dreck auf dem Bauernhof, aber so ein bisschen so das einfache Mädchen vom Land verführt durch den Adligen aus der Stadt und die ist nun auch gleich zugänglich. Und solche ganzen Sachen bekam Zinzendorf mit und das hat ihn natürlich vollkommen erschreckt und da wollte er gar nichts zu tun haben, sprach auch öffentlich aus, dass das ja alles Sünde sei und falsch sei. Das können wir uns vorstellen, da kann man noch so adelig sein, wenn die Leute ihren Spaß haben wollen, dann lassen sie sich sowas nicht sagen. Also wurde er schlichtweg zu keiner weiteren Party mehr eingeladen. Was hat er stattdessen getan? Da hat er sich mit führenden Kirchenvertretern getroffen. Unter anderem ein Kardinal, der für die französische katholische Kirche zuständig war. Und den empfand er als so fromm, dass er lebenslang mit ihm Kontakt hatte. Für ihn einige deutsche Schriften übersetzte, pietistische Erbauungsschriften. Und ihn immer als sein Bruder im Herrn betrachtete. Hier merken wir auch, das ist jetzt zwar etwas, was typisch ist für den Pietismus, aber nie so stark praktiziert worden ist wie bei Zinzendorf. Und zwar, dass die persönliche Frömmigkeit wichtiger als die konfessionelle Zugehörigkeit ist. Wenn das ein katholischer Kardinal ist und der sagt, er liebt Jesus auch und er liest auch in der Bibel und er betet, dann ist das auch mein Bruder. Dass da noch einige andere Lehren der katholischen Kirche sind, die vielleicht eher Bauchschmerzen bereiten könnten, nicht so wichtig, spielt dafür keine Rolle. Also nicht, dass Zinzendorf das nicht wüsste, aber es spielt dann keine Rolle. Also hier, das ist ja dieses typische pietistische Anliegen, ich habe es in der ersten Stunde auch betont, dieses konfessionsübergreifende. Man macht nicht an einer Konfession fest, sondern konfessionsübergreifend sieht man das Verbindende bei den Menschen, die eine ähnliche Frömmigkeit verfolgen. Nun, auf dem Weg zurück nach Deutschland kommt er unter anderem nach Düsseldorf, auch zu einigen anderen Orten, und da besucht er eine Galerie. Und in dieser Galerie findet er eben dieses Bild, was wir da hinter uns haben. Und zwar von einem Maler namens Fabi, oder Fra Fabi heißt er, glaube ich. Und da unten steht, ihr könnt es vielleicht ganz schwach nur sehen, das tat ich für dich, was tust du für mich. Das soll eben so ein Leidensbild Jesu gewesen sein. Man ist sich auch nicht ganz sicher, ob es dieses Bild ist oder ob es eins war, wo Jesus am Kreuz hing. Aber viele sagen, es sei dieses Bild gewesen, eben wo hier Jesus ja auch schon ein bisschen leidend wirkt. Und das soll bei ihm nochmal so einen Erneuerungsprozess ausgelöst haben. Also wie gesagt, keine Bekehrung. In manchen Biografien wurde es als Bekehrung dargestellt. Zinzendorf stellt das nie als Bekehrung dar. Sondern hier soll Gott ihn oder soll Jesus ihn nochmal ganz bewusst berührt haben. Hier soll es nochmal zu einer Hingabe gegeben haben, dass er nun sein ganzes Leben für ihn einsetzen will. Aber das hat er vorher auch schon getan. Schon als kleiner Junge, schon bei Franke, an der Universität und hier eben noch einmal. Aber hier nochmal solch eine religiöse Hingabe, religiöse Erfahrung. Er reist dann auch weiter auf seinen, also auf seiner Kavalierstour und da kommt er dann auch zu einem, jetzt muss ich gerade schauen hier zu dem, also zu Verwandten, die sind die Grafen von Reuß und Ebersdorf, finde ich jetzt nicht ganz genau, aber das sind von Reuß und Ebersdorf. Da ist er und dort ist der Hochmann von Hochenau. Das ist auch ein Pietist, ein Pfarrer. Der gehört allerdings mehr zu den Radikalpietisten, die ich nachher noch mal kurz vorstellen will, um da einen Einblick von zu geben. Und Zinzendorf hatte schon wenig früher einer jungen Frau den Hof gemacht. Es ist allerdings nicht dazu gekommen. Sie hat dann jemand anders geheiratet. Aber hier trifft er dann die fromme Erdmund Dorothea. So heißt sie. Und sieht sie hübsch aus? Ja, ist dann sicherlich immer etwas Geschmackssache, aber auf jeden Fall, Zinzendorf ist verliebt, wobei er so fromm ist, dass er das nie so ausdrücken würde. Sie haben dann einen Briefwechsel, obwohl er am Hof ist, also aber man spricht ja nicht offen miteinander, das ist ja dann unzüchtig so, sondern man schreibt sich Briefe. Diese Briefe sind zum großen Teil erhalten, bis heute noch sehr lesenswert, weil sie auch so gar nicht typisch dem verliebten Paar entsprechen, sondern wird geschrieben, was sie in der stillen Zeit gelesen haben, was ihnen wichtig geworden ist im Glauben. Sie tauschen dann miteinander aus und sind einfach so fromm. Nicht? Das ist ganz erstaunlich. Und beide hören dann auch den Hochmann von Hochenau im Radikalpietist. Und dieser Radikalpietist, der hat auch eine spezielle Eheethik entworfen. Und in dieser Eheethik geht es darum, er sagt, es gibt drei verschiedene Formen von Ehe. Und die erste Form der Ehe, das ist die fleischliche der Ungläubigen. Denen geht es nur um körperliche Anziehung von Mann und Frau. Denen kommt es auf Sexualität an. Und da sagt er, das ist natürlich für den Christen gar nicht akzeptabel. Und dann gibt es diejenigen, die sind schon etwas frömmer, die sind auf der zweiten Stufe der christlichen Ehe. Und die leben zusammen, die schlafen sogar zusammen, aber nur zu dem Zweck, dass Kinder gezeugt werden, die dann natürlich fromm im Glauben erzogen werden. Sobald das erledigt ist, haben sie dann nichts mehr körperlich miteinander zu tun. Und dann gibt es die höchste Form der Ehe, das ist dann nach seiner Auffassung die Streiterehe. Und Streiter heißt nicht, dass die sich streiten, sondern Streiter meint, dass die zusammen streiten, kämpfen für die Sache Gottes. Und die leben zusammen, so schreibt er das, wie Brüderchen und Schwesterchen, merken nicht einmal richtig, was Mann und Frau ist, haben natürlich mit Sexualität gar nichts zu tun, sondern kämpfen nur für die Sache des Herrn. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, Erdmund und Zinzendorf, Erdmund Dorothea, welche Form der Ehe streben sie an? Ja, natürlich, ist ja klar. Nicht? Die sind beide so fromm, die sagen sich, wir werden heiraten, aber nur um des Glaubens willen werden wir zusammen daran kämpfen. Dass er lebenslang nicht dabei geblieben ist, sehen wir daran, dass sie hinterher eine zahlreiche Schar von Kindern gehabt haben. Daran sehen wir so ganz auf der obersten Stufe, dieser Eheethik ist ja nicht geblieben. Aber hier ist typisch auch für Zinzendorf, er lässt sich schnell begeistern für Ideen. Da kommen neue Ideen, er ist begeistert, er ist dabei und vollkommen überzeugt. Das wird uns noch mehrfach begegnen in seinem Leben. Aber das, was auch eine Stärke ist von ihm, wenn er merkt, dass das doch vielleicht nicht ganz so korrekt ist, ist er bereit, sich wieder korrigieren zu lassen und auch davon abzuweichen. Auf jeden Fall, die beiden heiraten. Übrigens, Zinzendorf sieht zu dem Alter etwa so aus. Also auch ein junger, hübscher Mann. Und die beiden heiraten nun und ziehen nach Sachsen. Das ist ja da, wo seine Großmutter herkommt, wo auch die mütterlicherseits die ganzen Vorfahren herkommen. Nach Österreich kann er ja nicht väterlicherseits, weil man da ja gegen die Evangelischen eingestellt ist. Er übernimmt damals das Landgut Bertelsdorf in der Oberlausitz. Ich glaube, das ist dieses hier. Also so ein Schloss gehört damit zu, Schlossanlage, das ist jetzt ein modernes Bild natürlich, aber das Haus existiert bis heute noch, also relativ großzügig. Wobei, das ist das Landgut, was er von seiner Großmutter abkauft. Also Geld ist da vorhanden, gehört auch ein Dorf mit dazu und eben dann einige Höfe. Aber seine Hauptaufgabe sieht er bis dahin noch als Mitarbeiter am sächsischen Hof. Also er ist dafür juristische Fragen zuständig, da hat er auch seine Ausbildung gemacht. Allerdings wird dann im Nachhinein berichtet, dass er immer wieder mit den anderen Adligen aneinander geriet, weil damals der sächsische König gar nicht so fromm war. Ich erinnere euch ja daran, sein Vorfahre hatte dann ja Spener vertrieben, weil er ihm zu fromm war. Also das heißt, die sächsischen Könige waren damals nicht besonders fromm gewesen. Es hatte sich dann durch den Pietismus in Sachsen solch eine Zweig der Kirche gegründet oder entstanden, der pietistisch geprägt war, fromm geprägt war, aber der große Teil der Kirche nicht und der Königshof auch nicht. Es wird damals berichtet, dass der sächsische König dann beispielsweise zum Geburtstag seiner Frau eine Parade durch die Stadt Dresden veranstalten ließ und dann seine führenden Mitarbeiter anwies, sich als griechische und römische Götter zu verkleiden. Und er selbst dann auf einem Wagen sich durch die Straße chauffieren ließ als Zeus. Also so mit einem Stab, so wie Blitz in der Hand. Und da merken wir, das ist Zinzendorfs Sache gar nicht. Also damit kann er nichts anfangen, das ist für ihn alles nur sündige Welt. Und so müssen wir uns nicht wundern, dass nach einigen wenigen Jahren des Dienstes am Hof des Königs er sich dann zurückzieht in die Oberlausitz. Da ist er eigener Landesherr, da muss er sich nicht rumschlagen mit dem, was andere Adlige machen und sieht hier seinen Auftrag. Allerdings ist dieser Auftrag für ihn noch nicht ganz klar. Der ergibt sich eher indirekt. Als nämlich im Jahr 1722 dann erst, da kommen Flüchtlinge, und zwar aus Böhmen bzw. Mähren zu ihm. Man nennt sie später, man nennt sie die Hussiten, nicht die Hussiten, die, doch, natürlich, die Hussiten. Also das heißt, die berufen sich als Nachfolger von Jan Hus. Ob sie das direkt sind, wissen wir nicht genau. Es sind zumindest evangelisch Gesinnte, die aus der Tschechei vertrieben werden, weil die ja durch die Österreicher wieder rekatholisiert worden ist. Und da kommen nun einige Flüchtlinge über die Grenze und fragen bei Zinzendorf an, ob er zulässt, dass sie sich auf seinem Gebiet niederlassen dürfen. Damals galt ja seit dem Augsburger Religionsfrieden cuius regio, eius religio. Also das heißt, wessen Land, der darf auch über die Religion bestimmen. Und jetzt konnte er auch entscheiden, ob diese ja nicht ganz evangelisch koscheren sich dort niederlassen dürfen auf seinem Gebiet und erlaubte es ihnen. Und zwar in einem ländlichen Gebiet, einem Gebiet, wo bisher kein Dorf bestand, nämlich hier. Also hier, das soll jetzt so in seiner Umgebung da der Hutberg gewesen sein. Also ein bisschen, nee, das kann ja gar nicht sein, die sind ja Palmen. Nee, das ist das wohl nicht hier. Na, das ist jetzt von innen, seht ihr das jedenfalls. Auf jeden Fall, da gab es eine Hügelerhebung und das war der Hutberg. Und da hat er ihnen angewiesen, sie dürfen da ihr Dorf bauen. Und deshalb hieß dieses Dorf auch Herrenhut, nicht? Also am Hutberg. Auf seinem Gebiet. Und da entstand mit der Zeit ein ganz eigenständiges Dorf. Und hier war Zinzendorf mit aktiv als so eine Art Landschaftsarchitekt. Denn hier entstand ein Modell Herrenhuter Zusammenlebens, wie sich das später in anderen Teilen Deutschlands auch fortsetzen sollte. Das war insbesondere so, man baute um einen quadratischen Platz herum, der war mit grünen Anlagen bestückt und an einer Seite stand dann eine Kapelle. Aber diese Kapelle war ohne Kirchturm, man wollte bewusst schlicht bauen. Was man hier zum Beispiel sieht, das ist jetzt der Innenraum dieser Kapelle aus der Zeit Zinzendorfs. Ist zwischenzeitlich mal abgebrannt, hat man wieder aufgebaut. Das, was hier auffällt, wir müssen das vergleichen mit der damaligen Zeit. Für die damalige Zeit wirkt das hier sehr, sehr schlicht. Das heißt, man baute in erster Linie aus Holz, einfache Holzbänke, Holzempore, insbesondere weiß. Es sollte rein und sauber und heilig aussehen als Kirchengebäude. Und damals galt das als schlicht, sollte auch besonders schlicht sein. Und so auch die Gebäude, wobei von außen, heute empfinden wir das manchmal schon als außergewöhnlich, weil es war die Zeit des Barocks. Und im Barock baute man natürlich auch solche Walmdachdächer, größere Fenster. Also das heißt, der Bau war etwas großartiger, aber trotzdem verhältnismäßig schlicht. Also an diesem großen Parkanlage an einer Seite das Gemeindehaus und dann ringsherum, Haus für Haus, alle gleich gebaut, waren Wohnhäuser gebaut. Die meisten Leute in Herrenhut sollten allerdings nicht alleine wohnen, sondern man wohnte zusammen. Zinzendorf war von Anfang an diese Gemeinschaft wichtig, in der man lebte. Hier sind auch erste Ideen, die nachher so, glaube ich, nie wieder umgesetzt worden sind. Er ließ dann die jungen unverheirateten Frauen und die jungen unverheirateten Männer zusammen in einem Haus wohnen. Also jetzt nicht Männer und Frauen, sondern alle Männer zusammen in einem Haus, alle Frauen zusammen in einem Haus. So eine Art Internat, könnte man sagen. Also nicht jetzt bleibst du da irgendwo, also wenn sie klein waren, natürlich bei den Eltern, aber wenn sie erwachsen wurden, dann wohnten sie für sich. So neue Formen, also des Zusammenlebens. Und dieser gemeinsame Platz sollte darum gehen, da traf man sich dann eben zum Feiern und zum Arbeiten und direkt die Gemeinde dann daneben. Aber eben die Gemeinde ohne Kirchturm, also etwas schlichter auch von der Inneneinrichtung her. Dieses Modell wurde dann vielfach aufgenommen. Wenn man hier in der Gegend sich umschauen will, ich meine, die nächste Herrenhuter Siedlung von hier aus, die noch in sehr gutem Zustand erhalten ist, ist die Neuwied. Also wenn ihr mal in Neuwied kommt, da gibt es eine Herrenhuter Siedlung, die man anschauen kann, die bis heute unter dem Denkmalschutz steht. Und da kann man noch vieles von diesem typischen Muster dieser Herrenhuter Siedlungen anschauen. Das, was er jetzt auch gemacht hat, und hier finden wir wieder vieles seiner innovativen Experimente und Gedanken. Beispielsweise hatte er dann auch angefangen zu predigen. Hier kommt dann übrigens die kleine Geschichte mit dazwischen, dass dann die Pfarrer der Umgebung sich beschwert haben, gesagt haben, das ist doch kein Pfarrer. Und so hatte Zinzendorf dann noch ein Theologiestudium nachgeholt. Und weil man ihn eben in Sachsen nicht ordinieren wollte, weil da die orthodoxe, lutherische Orthodoxie dominierte, ging er dann nach Württemberg. Und in Württemberg waren zu dem Zeitpunkt schon einige Fromme, unter anderem Bengel. Und so hat man ihn dann dort ordiniert, weshalb es dann zu der von mir vorhin genannten Antrittspredigt, also seiner ersten Predigt als Pfarrer, in der Stiftskirche in Tübingen kommt. Denn eigentlich kam er ja gar nicht daher. Aber insofern war er jetzt offiziell ordiniert und jetzt konnte man ihm da keinen Strick mehr draus drehen. Allerdings hat er nicht so sehr viel von lutherischer Liturgie gehalten. Das heißt, er hat dann schlichtweg seine eigene Liturgie entworfen. Und hier manchmal experimentell, dass wir selbst heute überlegen würden, also obwohl man heute ja viel gewohnt ist, das ist doch so gar nicht direkt vorstellbar. Beispielsweise hat er dann schlichtweg ab und zu rein Liedgottesdienste eingeführt. Gar keine Bibellesung mehr, gar keine Predigt mehr, einfach nur ganzen Gottesdienst singen. Und weil viele dieser Lieder ihm dann nicht ganz entsprachen, hat er dann Neulieder gedichtet, ein ganzes eigenes Liederbuch herausgebracht. Manche von den Liedern sind ja bis heute noch bekannt. Sind auch heute noch im Kirchenliederbuch drin. Eines zum Beispiel, Herz und Herz vereint zusammen, sucht im Herzen Gottes Ruhe. Eines. Nicht? Das ist eines der Lieder von Zinzendorf. Gibt auch noch einiges andere. Damals hat er zig Lieder gedichtet. Allerdings müssen wir auch sagen, manche der Dichter, die Zinzendorf gedichtet hat, wirken uns heute etwas übertrieben schwülstig. Was auch einfach daran liegt, dass die Sprache des Barocks eine ganz andere ist als heute. Also die Sprache des Barocks war sehr gefühlsbetont, sehr blumig. Und das wirkt auf uns heute manchmal komisch, weshalb viele der Lieder Zinzendorfs heute nicht mehr so gesungen werden. Auf jeden Fall hier neue Lieder, Liedgottesdienste durchgeführt. Übrigens gab es bei ihm durchaus auch, was uns jetzt hier vielleicht wundert, auch gar nicht typisch für den Pietismus ist, dass auch Frauen gepredigt haben. Das können wir sagen, ist Untergang der Kirche oder eben nicht, aber hier war er ganz experimentell veranlagt, weil warum nicht, die können das doch auch und das hat sich auf Dauer nicht durchgesetzt. Später bei den Herren- oder Brüdergemeinden ist das dann auch wieder abgeschafft worden, aber hier neue Sachen ausprobiert. Das, was er neu ausprobiert hat, war auch, dass er dieses System der Hauskreise weiterentwickelt hat. Bei Spener haben wir gesehen, der Pfarrer ist mit dabei, es wird ausgelegt, insbesondere unter den Männern, die Frauen dürfen zuhören. Bei Franke etwas lockerer, da dürfen dann auch noch die Handwerker mit dabei, die dürfen sich auch selbstständig treffen. Zinzendorf ist der, der sich das noch etwas weiter entwickelt und die ganze Gemeinde aufteilt in kleine Gruppen, die sich regelmäßig zum Bibellesen und Beten treffen. Und zwar hier auch ohne Pfarrer, einfach so. Und er nennt diese Gruppen Chöre und Banden. Also hier haben die Banden haben nichts mit den Kriminellen zu tun und die Chöre haben nichts mit dem Singen zu tun, sondern es sind einfach Bezeichnungen für verschiedene Gruppen, die sich getroffen haben. Und hier waren dann zum Beispiel, es gab dann nur Gruppen mit jungen Frauen. Also die jungen und verheirateten Frauen haben einige Hauskreise gegründet, weil er gesagt hat, die können ja sich besser verstehen, die können sich besser austauschen untereinander. Dann die verheirateten Frauen, die verheirateten Männer, die jungen unverheirateten Männer und so weiter, also die aufgeteilt für persönliche Bibelstudien. Auch das war so eine neue Idee, die er damals gehabt hat. Eine andere neue Idee war dann die Erfindung der Losungen. Und zwar Losungen ist ja doppelt gemeint. Einmal gebrauchen wir den Begriff Losung wie beim Militär. Sag deine Losung. Also gehörst du mit dazu oder nicht? Das spielte einerseits eine Rolle. darüber hinaus auch die Auswahl der entsprechenden Bibelverse. Er wollte nämlich, dass im ganzen Dorf die Leute zumindest jeden Tag ein Bibelvers lesen und wenn sie sich dann treffen, können sie sich darüber unterhalten. Und da die alle fromm waren und alle zu den sogenannten Herrenhuter Brüdergemeinen gehörten. Also hier ist auch wichtig, ist nicht die Brüdergemeinde, denn die Brüdergemeinden entstehen in Deutschland erst im 19. Jahrhundert. Hier ist es die Herrenhuter Brüdergemeine. Die waren nicht gemein, sondern hier meinte man, die Gemeinschaft wird da betont. Also dass sie alles gemeinsam haben, das wurde dabei betont. Also diese Herrenhuter Brüdergemeine entsteht da innerhalb der lutherischen Kirche, obwohl sie eigentlich von dem, was sie machen, relativ unabhängig sind. Da ist keiner, der ihn da hereinredet. Und da kommt Zinzendorf dann eines Tages auch auf die Idee, solch eine Losung, das Buch herauszugeben. Das ist dann im Jahr 1731 das erste Mal, wird das gedruckt, hat noch ein etwas anderes Format, ungefähr so in dieser Größe, also etwas länglicher. Heute sieht das Ganze ja so aus. Also hier habe ich mal die vom letzten Jahr genommen. Kennen wahrscheinlich die meisten oben auch das Wappen da der Herrenhuter Brüdergemeine. Und hier sehen wir 281. Ausgabe. Müsste jetzt also stimmen mit 1731, das erste Mal. Darin war dann jeweils nur ein Bibelvers aus dem Alten Testament und einer aus dem Neuen Testament. Dieses, was man heute noch hat mit Lehrtext und Gebet, das kam erst später dazu. Bei Zinzendorf also etwas kleiner, nur zwei Bibelverse. Und diese Bibelverse, die wollte Zinzendorf nicht bewusst aussuchen, sondern er hatte den Eindruck, man müsse die Auswahl Gott überlassen. Aber wie kann man das? Ich meine, man kann jetzt beten, aber dann kommt normalerweise nicht gleich die entsprechende Bibelstelle vom Himmel, sondern die muss man irgendwo her haben. Also verfiel er auf den Gedanken, wie das im Alten Testament ja zur Zeit der Wüstenwanderung auch noch nachher praktiziert worden ist. An der Stiftshütte gab es dann die beiden Säulen Urim und Thurim, die beiden Lose, und danach wurden manche Entscheidungen getroffen. Also Lose ziehen gab es im Alten Testament. Und so ähnlich macht er das hier auch. Das heißt, dann kommen Bibelverse in eine Lostrommel hinein, so macht man das bis heute auch noch, und dann wird er rausgezogen. Und dann ist das der Vers für diesen Tag. Und die Idee, Zinzendorf denkt er, von Gott ausgesucht. Auch das ist für die damalige Zeit eine innovative Idee. Ob sie nun gut ist oder schlecht, ob wir die unterstützen können oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber man muss sagen, eine neue Idee, sowas gab es bis dahin nicht. Also so eine Art Andachtsbuch nur mit Bibelversen für die ganze Gemeinde und Gemeinschaft. Und immerhin, das ist ja zweifellos eine der erfolgreichsten Erfindungen der Zinzendorfs, denn das ist bis heute weit über die Herrenhuter Brüdergemeinden hinaus bekannt, diese Losungen, wie man sie auch nennt. Und er baut aber dieses Losungsprinzip noch aus über die Auswahl der Bibelverse hinaus. Nämlich in der Gemeinde überlegt man sich jetzt, wie macht man eine Gemeindestruktur? Jetzt ist ja klar, Zinzendorf ist da der Pfarrer und dann gibt es auch eine Zahl von Ältesten, die zusammen sind. Aber wer ist denn jetzt Gemeindeleiter? Und die Antwort von Zinzendorf ist natürlich ganz klar, Gemeindeleiter ist Jesus. Jetzt ist aber nur schwierig, ja, wie bespricht man denn mit Jesus, wann der Gottesdienst ist, ob man irgendwo eine Reise unternehmen soll oder nicht. Und dann versucht er das direkt umzusetzen, dann erfindet er nicht ebenfalls das Lossystem. Das heißt, es wird dann in seinem Haus, gibt es eine Lostrommel, da sind drei Lose drin, da steht ja, nein, noch nicht. Und jetzt immer, wenn eine wichtige Entscheidung zu treffen ist, wird das losgezogen und dann ist das die Entscheidung des Herrn. Und das macht er eine ganze Zeit lang. Allerdings dann kommen Kritiker, die sagen, das ist doch jetzt Aberglaube und so weiter. Und er merkt auch, das gibt nicht immer das Ergebnis, was sie so erhoffen und erwarten. Manchmal kommen auch seltsame Entscheidungen dabei heraus. Je nach Ehefragen oder ob er eine Reise unternehmen soll oder nicht. Und dann nach einer Zeit schaffen sie das auch wieder ab. Da muss man sagen, das ist auch eine Stärke Zinzendorfs. Er kommt auf neue, originelle Ideen, aber er ist auch immer wieder bereit, Korrektur vorzunehmen, wenn das schiefläuft. Das haben ja manche Sektierer, also da, glaube ich, unterscheidet sich dann eben Zinzendorf von Sektierer. Sektierer haben seltsame Ideen und halten daran fest und bauen die noch aus. Zinzendorf hat auch manchmal seltsame Ideen, aber er lässt sich korrigieren und lässt die dann auch wieder gehen, diese Ideen. Und so ist das dann nur eine kurze Epoche. Zinzendorf hat aber in der ganzen Zeit durchaus viel Kontakt zu Radikalpietisten, die auch wirklich sehr seltsame Ideen haben. Und hier ist er jetzt im fortgeschritteneren Alter, nicht so als reifer Mann. So sieht er dann da aus, hier etwas schlicht gekleidet. Hier sehen wir jetzt eine weitere Siedlung, denn in dieser Zeit führt es dazu, dass er aus Herrenhut vertrieben wird. Insbesondere die lutherische Kirche in Sachsen sieht die ganzen Dinge, die da nicht so in Ordnung laufen, manche zu Recht, manche nicht zu Recht, kritisieren ihn und fordern den König von Sachsen auf, ihn des Landes zu verweisen. Und das tut dann der sächsische König auch. Zinzendorf überschreibt dann sein Hab und Gut vorher noch seiner Frau, weil die ja nicht unter dem Bann steht. Die darf also weiter bleiben. Und so gründet er in der Wetterau in der Nähe von Frankfurt eine weitere Siedlung. Und zwar die Siedlung Herrenhag. Und das hier ist eben Herrenhag. Also da stehen bis heute noch einige der Gebäude. So ähnlich sind auch die typischen Gebäude in Herrenhut gewesen. In diesen Gebäuden zieht dann eine ganze Siedlung ein, lassen sich auch welche nieder, zum Teil sind es ebenfalls Flüchtlinge, zum Teil sind es fromme Pietisten aus allen Teilen Deutschlands, die dann dort vertrieben werden, nicht mehr dort sein dürfen und die er hier aufnimmt. Ein buntes Gemisch von Leuten, die auch recht unterschiedliche Ideen vertreten. Zinzendorf ist immer wieder unterwegs. Das fällt in diese Zeit mit hinein, dass auch die ersten Aufbrüche in Richtung Mission von ihm initiiert werden. Und da ist er häufig unterwegs, bereist alle möglichen Länder, besucht Missionare, baut ein ganzes Netz auf. Dazu komme ich gleich nochmal. Aber was ich jetzt noch erwähnen wollte, ist, hier in Herrenhag überlässt er die Leitung einer seiner Söhne. Und hier in Herrenhag entwickelt sich das eine typische Zwischenform der Herrenhuter Brüdergemeinde, die ebenfalls etwas sektiererisch wirkt. Man spricht im Nachhinein von der sogenannten Sichtungszeit, die etwa angesetzt wird in der Zeit von 1743 bis 1750, also etwa 7 Jahre, baut sich dann langsam auf, steigert immer weiter, bis sie schließlich zu einer Form kommt, wo man sagt, ach, das ist doch irgendwie nicht so ganz in Ordnung. Also zum Beispiel, er liest dann in der Bibel, dass Paulus ja mehrfach auffordert, grüßt einander mit dem heiligen Kuss der Liebe. Also sagt er, dann setzen wir das um. Und dann erstmal, wenn die alle kommen, dann küssen die sich. Und jetzt nicht nur Wange auf Wange, sondern Mund auf Mund. Und mit der Zeit kritische Beobachter merken, dass manche junge Männer einige junge Frauen etwas intensiver küssen als andere. Und haben dann nicht ganz zu Unrecht den Argwohn, dass das nicht nur aus herzlicher Bruderliebe geschieht, sondern dass da noch mehr eine Rolle spielt. Das ist erstmal das erregt Argwohn. Also in dieser Zeit erschienen zahlreiche Schriften, die dann warnen vor Zinzendorf und seinen Sachen. Und das ist einer der Punkte. Man nennt das dann Herzeln wie nennt er das denn noch? Ja, wie wir Herzeln, also nicht, das ist so jetzt so, da merkt man, wie das die barocke Aussprache. Nicht? Also jetzt nicht einfach nur Kuss geben, sondern Herzeln und Schätzeln, ja, ganz genau. So nennt man das also, wenn man sich da gegenseitig umarmt, aus brüderlicher und schwesterlicher Zuneigung. Das andere, was dann noch passiert ist, dass es dann eine regelrechte Steigerung, sich Hineinsteigerung in einen Blut- und Wundenkult gibt. Also besonders werden noch bestimmte Feste gefeiert. So wird Ostern umbenannt, und zwar in das Fest des Seitenwundchens Jesu. Und ist dann eines Tages, so kurz bevor das Ganze dann beendet wird, dass dann die Kapellentür wird mit Pappmaché als Seitenwunde Jesu verkleidet und angemalt. Und jeder Gläubige soll dann durch die Seitenwunde Jesu in den Gottesdienstraum. Und man spricht dann, der Christ sei das Kreuzluftvöglein, was in dem Seitenwundchen Jesu nistet. Und solche Geschichten. Und da merken wir, das Ganze wirkt schon ein bisschen komisch, nicht? Es werden dann Lieder gesungen, wo die Seitenwunde Jesu und das Blut und so weiter verherrlicht wird. Und da merkt man, da steigert man sich in etwas hinein, emotional, auch rein äußerlich, was schon sehr problematisch ist. Und die Kritik wird stärker und Zinzendorf, statt dass er zurückschlägt, zwar nach dem Verlauf mehrerer Jahre, aber ruft die Gemeinde zur Ordnung, es kommt zur Sichtungszeit. Sichtung ist hier genommen aus dem Begriff des Neuen Testaments. Da steht ja eben, der Acker ist reif zur Sichtung, also es wächst Unkraut mit dem wahren Weizen auf. Und wenn das gesichtet wird, dann kommt also das Unkraut raus. Und genau das macht Zinzendorf jetzt auch. Er lässt es lange Zeit zu, er lässt den freie Bahn, er lässt einige Propheten dort auftreten, weil er meint, vielleicht redet Gott auch doch dadurch. Denn das gab es auch in dem Pietismus damals. Aber jetzt merkt er, das ist nicht in Ordnung und jetzt wird gesichtet, jetzt kommen sie wieder zurück und kommen zu etwas nüchteren Form. Das heißt, das Schätzeln und Herzeln hört auf, die Verkleidung als Seitenwunde hören auf, die Lieder werden nicht mehr gesungen, Prophetie wird abgeschafft und jetzt kommt man wieder auf eine etwas nüchtere Ebene hinaus. Es ist dann auch einige Jahre später, dass er auf nach Zureden, Fürsprache einiger seiner Freunde, wird er dann wieder zugelassen. Er kann zurück nach Sachsen kommen und auch weiter in Herrenhut leben. Was allerdings zwischenzeitlich passiert, das ist eben jetzt ein anderer Aspekt seines Lebens, den ich jetzt ausgeklammert habe, das ist, dass er kurz nachdem Herrenhut entsteht, eingeladen wird zur Krönungsfeier von König Christian von Dänemark. Der ist ein entfernter Verwandter und so wird Zinzendorf eingeladen und er erhofft sich insgeheim, dass der König ihm eine Ministerstelle anbietet. Das kommt allerdings nicht. Er bekommt öffentlich einige Orden angehängt, weil das ist ja das Mindeste, was man als Gastgeschenk sozusagen jetzt dem den entfernten Verwandten geben kann. Aber eine Stelle bekommt er nicht angeboten. Zinzendorf berichtet, dass er etwas enttäuscht war und dass er dann aber auf der großen Feier in Kopenhagen dann einige Negersklaven trifft. Ich weiß jetzt nicht, wie man das heute politisch korrekt ausdrückt. Sklaven mit anderer Hautfarbe oder darf man Sklaven überhaupt sagen, aber ihr wisst, wen ich jetzt meine. Also ich meine Leute mit dunkler Hautfarbe, die als Sklaven und Diener am Königshof in Dänemark arbeiten. Und mit denen kommt er ins Gespräch. Und hier merken wir wieder typisch Zinzendorf. Also erstmal enttäuscht und jetzt sieht er plötzlich eine neue Aufgabe. Er kommt mit diesen Leuten ins Gespräch, die bedienen ihn und erklärt ihnen das Evangelium. Und während der Zeit, als er dort ist, bekehrt sich einer von denen. Und dann erzählt er ihm von dem, ja, das müssen unbedingt auch meine anderen Leute wissen von meiner Familie, denn die sind Sklaven in St. Thomas in der Karibik. Und Zinzendorf sieht das als Wegweisung Gottes. Ja, ich bin hier zur Krönungsfeier gekommen, damit ich diesen Auftrag erkenne, die Notwendigkeit. Ja, wir müssen diese Leute für das Evangelium erreichen. Er kommt zurück, richtig froh und mit der neuen Perspektive nach Herrenhut. Er hält dort eine Predigt und ist begeistert von der Mission. Wir müssen nach Herrenhut. Und hier melden sich gleich einige Handwerker aus dem Ort, die sagen, ja, wir gehen in die Mission. Also hier keine große Ausbildung, auch das ist hier dann typisch für die pietistische Missionsarbeit. Auch die Missionare, die von Halle ausgesandt werden, sind nicht die hochstudierten Theologen. Die haben meistens mit so vielen theologischen Problemen zu tun, dass sie gar nicht mehr sehen, dass da noch Verlorene sind. Das sage ich jetzt mal etwas übertrieben, aber hier sind es die einfachen Leute, die durch Gebet vorbereitet werden, dann gehen sie. Hier muss man sagen, im Gegensatz zu Franke ist Zinzendorf allerdings auch hier ein bisschen blauäugig. Ich meine, es geht zum Glück hinterher meistens gut, aber bei Herr Franke, der hat dann wenigstens noch eine Anstalt eingerichtet, dass er erstmal die Sprache kennenlernt, die Kultur kennenlernt, der Länder, in die sie gehen. Bei Zinzendorf spielt das alles keine Rolle. Wenn du nur genügend betest und glaubst, dann ziehst du los. Also sie bekommen von Zinzendorf die Fahrkarte und dann gehen sie nach St. Thomas. Und das ganz Erstaunliche ist, die Missionsarbeit funktioniert sogar. Aber das sollte nicht als Vorbild dienen. Ich glaube schon, es ist auch besser, heute vorbereitet in die Mission zu gehen. Und hier ist es so, dass Zinzendorf das innerhalb von wenigen Jahrzehnten ausbaut, dass nicht nur dort, sondern dann auch in Südafrika, bei den sogenannten Hottentotten, also die heißen dann tatsächlich so, nach denen hat man das dann übernommen, weil die Europäer dann meinten, die seien unordentlich und so, aber jeweils da missioniert er auch. Es wird eine Missionsstation auf Grönland, das gehört ja damals zu Dänemark, aufgebaut. Es wird der Zeisberger, geht zu den Indianern nach Nordamerika, hat eine sehr effektive, positive Missionsarbeit. Und in Indien missioniert man auch und an einigen weiteren Stellen. Also zahlreiche Missionsniederlassungen der Herrenhuter Brüdergemeinde, die wirklich sehr erfolgreich sind, sodass es dazu führt, dass die meisten Herrenhuter Brüder heute nicht in Deutschland, nicht mal in Europa wohnen, sondern die meisten Herrenhuter Brüder sind heute im südlichen Teil Afrikas. Da sind die Herrenhuter Brüdergemeinde weit verbreitet, also jetzt nicht die größte Konfession, aber relativ weit verbreitet, durch die intensive Missionsarbeit, die man in diesen Jahrhunderten in der Zwischenzeit betrieben hat. Und die meisten Herrenhuter Brüdergemeinden in Afrika sind auch wesentlich konservativer als die Herrenhuter Brüdergemeinden heute in Deutschland. Denn die sind eher mit dem Mainstream der lutherischen Kirche, die ja manches Positives hat, aber manchmal auch sehr zweifelhafte Überzeugungen heute vertritt. Und die sind genauso auch in den Herrenhuter Brüdergemeinden zu finden heute. Nun, damals werden die ausgesandt und ab diesem Zeitpunkt ist Zinzendorf fleißig in der Welt unterwegs. Er besucht Missionare persönlich, versucht sie zu ermutigen, sie finanziell zu versorgen, ihnen neue Ideen zu geben, Informationen wieder zurück nach Europa zu bringen, dass man gemeinsam betet darüber. Also hier entsteht eine ausgedehnte Missionsarbeit. Auch da ist Zinzendorf stark mit engagiert. Eine Sache, die ich hier auch noch erwähnen will, ist seine Missionsarbeit, ist auf der einen Seite, dass er dadurch Leute für den Glauben gewinnen will. Andererseits hat Zinzendorf, wie damals im Pietismus typisch, auch die Auffassung, dass jetzt bald das Ende der Zeiten anbrechen würde, bald Jesus sein Reich aufrichten würde Und da liest er in Matthäus 24, dass bevor Jesus kommt, allen Völkern das Evangelium gepredigt wird. Weil ja aus jedem Volk und jeder Nation werden vor dem Thron Gottes dann auch Christen stehen. Und so betreibt er seine Missionsarbeit auch, wie er das sieht, als Beschleunigung der Wiederkunft Jesu. Also einerseits die Leute sollen zum Glauben kommen, auf der anderen Seite hofft er jetzt auch, die Wiederkunft Jesu durch seine Anschauung beschleunigen zu können. Und er hat damals schon den Traum, den es ja manchmal bis heute noch gibt, dass innerhalb einer Generation die gesamte Welt erreicht werden könnte. Heute lächeln wir vielleicht darüber, denken ja mit den damaligen Möglichkeiten, aber immerhin, wenn man sieht, wie er das angeht, muss man sagen, das ist tatsächlich für die damalige Zeit sehr, sehr intensiv. Also da hat er sich dann ganz reingehängt. Er hat dann auch in dieser Zeit eine sogenannte Tropenlehre entwickelt. Und zwar diese Tropenlehre hat jetzt nichts mit den Tropen zu tun, sondern mit dem lateinischen Begriff Tropos, das heißt so viel wie Thema. Und damit wollte er sagen, er bezeichnete dann jede Konfession, die es gab, als ein Tropos Gottes. Und er sagte, jede dieser Konfessionen hat sein eigenes Recht. Die haben eine besondere Wahrheit von Gott erkannt, sollen die auch weiter verfolgen. Aber im Grunde genommen gehören alle Christen zusammen, auch wenn sie diese unterschiedlichen Tropoi, also diese unterschiedlichen Themen haben. Also hier müssen wir sagen, ist hier eine Schiene des Pietismus, die einen sehr stark ökumenischen Charakter verfolgt. Nicht Ökumene in der heutigen Sicht, sondern mehr Ökumene, Glaubensökumene. Also du sollst keine einheitliche Organisation oder sowas haben, sondern jeder soll seine Sache im Vertrauen auf Gott und in Rechenschaft vor ihm betreiben. Weshalb auch Zinzendorf nicht so stark in Europa wirkt für eine neue Konfession. Sondern er will lieber zu den Heiden, die nicht zum Glauben wissen, und will die erreichen und zu Jesus rufen. Nicht so sehr die Europäer. Wenn die Lutheraner sind, sollen sie Lutheraner bleiben, aber hoffentlich treue Lutheraner. Wenn sie Katholiken sind, dann sollen sie treue Katholiken bleiben und Jesus nachfolgen. Also diese Bekehrung sollen sie erleben, aber dafür braucht man keine neue Kirche. Das ist seine Tropenlehre, für die er dann später auch bekannt geworden ist. Und hier geht er seiner Missionsarbeit weiter nach. Es entstehen dann eben auch diese Herrnhuter Brüdergemeinde später als eigenständige Kirche. Das wollen sie, soll sie erst nicht sein. Aber dadurch, dass überall auf der Welt dann Herrnhuter Brüdergemeinden entstehen, zum Beispiel in Afrika oder in Nordamerika bei den Indianern. Ja, da gibt es ja keine lutherische Kirche. In Deutschland sind sie innerhalb der lutherischen Kirche, aber in den Missionsländern gibt es die ja nicht. Und insofern wird er mehr oder weniger dazu gezwungen, eine eigene Liturgie zu entwerfen, eine eigene Kirchenorganisation aufzubauen. Und so entstehen dann die Herrnhuter Brüdergemeinde als pietistische Konfession, können wir so sagen. Also mehr indirekt. Er will das nicht direkt, aber durch seine Missionsarbeit wird er dazu getrieben, denn er muss das irgendwie organisieren. Und die Kirche will das nicht übernehmen, steht nicht dahinter, denn seitens der lutherischen Kirche betreibt man damals so gut wie gar keine Mission. Es gibt die Mission der Hallestänischen Mission, das ist ja von Franke, und es gibt die Zinzendorfer Mission. Das dauert dann noch eine Generation, ehe dann in der lutherischen Kirche auch der Blick für Mission geöffnet wird. Und dann ist es wieder in erster Linie auf Einzelpersonen zurückzuführen. Da haben wir dann im 19. Jahrhundert die von Gossenausche Mission, die Leipziger Mission, die Dresdner Mission und so als lutherische Missionsgesellschaften. Aber die existieren zu diesem Zeitpunkt ja alle noch nicht. Die sind erst später entstanden. Eine kleine Sache, die ich jetzt auch noch erwähnen will, ist, dass indirekt Zinzendorf mit zu tun gehabt hat bei der Gründung des bei dem Anfang des Methodismus in England. Das war nämlich folgendermaßen. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte von Wesley erzählen, aber zumindest darauf hinweisen, Wesley als junger Mann, religiös aufgewachsen, Pfarrer der anglikanischen Kirche, ist dann als junger Mann nach Nordamerika gefahren, um dort die Indianer zu missionieren. Und auf dieser langen Überfahrt, die man damals mit Segelschiffen begann, da waren gleichzeitig auf dem Schiff eine Gruppe von Herrnhuter Brüder Missionare. Und mit denen haben sie die Überfahrt gemacht und dann berichtet Wesley später, dass es da einen großen Sturm gegeben habe. Und in diesem Sturm hatten sie alle Angst, selbst er hätte Angst gehabt. Nur die Herrnhuter Brüdergemeinde, die Mitglieder, die hätten unten im Bauch des Schiffes gesungen und Gott gelobt während des ganzen Sturmes. Und dann kommt er am nächsten Tag zu ihnen und sagt, habt ihr denn keine Angst gehabt? Nein, wir haben keine Angst gehabt, wir wissen, dass wir in der Hand Gottes sind. Das hat ihn vollkommen überrascht, das kannte er so nicht. Seine Missionsarbeit unter den Indianern geht vollkommen schief, Wesleys, sodass er mehr oder weniger frustriert nach England zurückkommt und da neu nach Orientierung sucht und dann auf eine Herrnhuter Brüdergemeinde in London stößt. Und zwar, die treffen sich dort in der Aldersgate Street und lesen regelmäßig Bibel, feiern halt Gottesdienste, wie Zinzendorf so das entwickelt hat. Und die besucht er regelmäßig und da beschreibt Wesley, kommt er zum Glauben. Also das beschreibt er dann auch in seinen Tagebüchern, er schreibt ja ausführlich Tagebuch, Wesley, und da sagt er, da ist er zum Glauben gekommen. Und dann ist er so begeistert von dem deutschen Pietismus, dass er nach Deutschland reist. und dann Zinzendorf besucht, mehrere Monate bei Zinzendorf ist, begeistert von ihm ist. Er besucht auch die Hallischen Anstalten. Frank ist zu dem Zeitpunkt schon tot, aber seine Nachfolger. Und schaut sich an, uns begeistert und will jetzt pietistische Gemeinschaften in England gründen. Das geht auch ein paar Jahre lang gut, bis dann, und hier mal sehen wir was Ähnliches, der Wesley ist eine begabte Person, Zinzendorf ist es auch, und hier überwerfen sich beide, zerstreiten sich, und dann gründet eben Wesley keine Herrnhuter Brüdergemeinden, sondern erweckliche Kreise in der anglikanischen Kirche, und als er aus der anglikanischen Kirche rausgeschmissen wird, dann eben die methodistische Kirche. Aber so ist die methodistische Kirche eigentlich in ihrem Ansatz zurückzuführen auf den deutschen Pietismus. In erster Linie jetzt durch Zinzendorf, aber dann auch durch Franke bzw. seine Anstalten, die es zu dem Zeitpunkt noch gegeben hat. Das finde ich so interessante, dann kirchengeschichtliche gegenseitige Beeinflussung auch über Ländergrenzen hinweg, auch über zeitliche Grenzen hinweg. Zinzendorf selbst stirbt dann schließlich im Jahr 1760. Ich weiß nicht, ob ich seine Lebensdaten genannt habe, die sind ja relativ einfach gerade bei Zinzendorf zu behalten. Er lebt nämlich von 1700 bis 1760. Also wenn ich euch frage, wie alt er geworden ist, keine große Rechnung, 60 Jahre. Ne? Da geht das relativ einfach. Und er stirbt, die Herrnhuter Brüdergemeinden blühen weiter. Sie sind eine der Wurzeln der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert. Also das Reste dieser Herrnhuter Brüdergemeinden ganz Deutschland verstreut, dann den Humus, den Boden bilden für die Erweckungsbewegung, ähnlich wie andere pietistische Gemeinschaften, die da in der Zwischenzeit entstanden sind. Soweit eigentlich jetzt mal zu dem jetzt habe ich ja noch ein paar Bilder zu dem Zinzendorf. Hier ist jetzt mal so ein typisch Herrnhuter Gottesdienst, also die schlichte Kleidung, obwohl hier hat er auch noch interessante Ideen. Er führt eine Zeit lang mal die Fußwaschung ein und dann müssen alle weiße Gewänder tragen und so. Hier ist der Zinzendorf zusammen mit Wesley. Das ist, habe ich ja vorhin gerade einmal genannt. Also hier soll auf der Seite ist, hier soll Zinzendorf sein, das soll Wesley sein. Und hier haben wir schließlich das Ende, das ist in Herrenhut, die sind die Gräber von Zinzendorf und seiner Familie. Also die sind relativ schlicht gehalten, zumindest schlicht gehalten für damalige Verhältnisse. Und das ist ein großer Friedhof und das sind dann auch zahlreiche, hier sind immer noch kleine Grabsteine, die sind dann von Missionaren oder eben auch von den Herrenhutern, die dann in Herrenhut gelebt haben. Man nennt das eben hier den Reichsgottesacker. Den kann man bis heute noch so besichtigen, also das ist jetzt so ein Bild aus der Gegenwart. Das ist dann sozusagen hier das Ende Zinzendorfs. Ja, jetzt könnt ihr gerne noch ein paar Fragen stellen, was ihr noch etwas genauer wissen wollt. Oder, wenn das nicht der Fall sein sollte, aber erstmal sind ja noch Dinge, die ihr etwas näher wissen wollt.